Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Elena Rybakina wird am Montag die neue Nummer 1 der Weltrangliste sein. Die Top 4 gesetzten Spielerinnen stehen im Halbfinale. Das ist das erste Mal passiert bei den US Open seit mehr als 50 Jahren. Und Carlos Alcaraz und Ben Shelton haben letzte Nacht bzw. heute Vormittag eins der Matches des Jahres gespielt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies.
Und mein Name ist Philipp Joubert.
9.34 Uhr war der Tag heute Morgen beendet. Ich habe schon gedacht, mit 8.15 Uhr in der ersten Woche bei Djokovic wäre ich gut bedient gewesen, aber 9.34 Uhr, das war heute schon, das war eine heftige Nummer, die wir erlebt haben. Und wir werden natürlich nachher noch ausführlich über das Match von Ben Shelton und Carlos Alcaraz sprechen, aber Ehre, wem Ehre gebührt. Wir haben eine neue Nummer 1 der Weltrangliste und das ist Elena Rybakina. Sie hat heute in im ersten Halbfinale gegen Jin Wenjiang gewonnen mit 3 zu 6, 6 zu 1 und 6 zu 4. Es war ein heftiges Match, sie musste arg kämpfen, um dieses Match zu gewinnen, aber sie wird am Montag die neue Nummer 1 der Weltrangliste sein. Da können sich alle auf den Kopf stellen, die hinter ihr momentan sind. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass sie es bis zum Ende der Saison ist, aber sie wird die zweitälteste Premieren-Nummer 1 sein oder die zweitälteste Spielerin sein, die zum ersten Mal den Thron erklimmt. Älter war nur Angelique Kerber 2016. Das ist eine große Leistung. Sie ist die 30. Spielerin, die auf Platz 1 der WTA-Weltrangliste steht.
Naja, und vor allem, wenn man sich schaut, wie das passiert ist. Sie war ja vor einem Jahr noch in einer großen Schaffenskrise und setzte dann im Herbst zu einem sehr beeindruckenden Lauf an, wo sie wirklich in der allerletzten Sekunde noch aufgesprungen ist auf den Zug nach Riad, also zu den WTA Finals. Die gewann sie dann, nahm dann die Form in den Januar mit und eigentlich auch in den Februar und März, hat dann noch große Titel gewonnen. Dann ist sie so ein bisschen ins Feld zurückgefallen und man hatte das Gefühl, sie hat sich jetzt eher durch die letzten Monate geschleppt. Dann hat sie sich direkt vor den US Open verletzt. Es stand im Raum, überhaupt sie spielen würde. Und obwohl die Form, naja, man kann sagen, seit Beginn der Sandplatzsaison nicht gut war, hat sie sich hier wieder in, ja, dem präsentiert, was sie wirklich auszeichnet. Und wir sehen das halt selten, dass jemand wirklich Anlauf über 12 Monate nimmt und dann so eine Punktlandung setzt, weil es ist wirklich gut möglich, dass sie das jetzt 2, 4, 6, 8 Wochen hält und dann vorbei ist, weil es eben viele Punkte zu verteidigen sind. Aber es ist wirklich, wie jemand, der sich ein Jahr lang auf einen Marathon vorbereitet und dann zack, unter 3, 4, 5 Stunden, was auch immer das Ziel ist, läuft. Ist schon sehr beeindruckend.
Es ist wirklich beeindruckend. Wir sprechen gleich weiter über Rybakina, aber auch heute vor 25 Jahren, am 9.9.2001, hat Patrick Rafter damals die US Open gewonnen. Und er war 2 Wochen lang die Nummer 1 der Weltrangliste. Ich meine, er hat es geschafft und er war dann 2 Wochen lang. Es könnte tatsächlich sein, dass Rybakina 6 oder 8 Wochen die Nummer 1 der Welt bleibt. Sie ist momentan im Race to Indian Wells auf Platz 1 mit 6.272 Punkten. Aber auf Platz 5, Mira Andreeva, ist nur bummelig 650 Punkte dahinter. Also, es kann eine ganze Menge noch passieren und wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Es könnte sein, dass bei den WTA Finals in Indian Wells dann 3 oder 4 Spielerinnen die Chance haben, die Nummer 1 der Weltrangliste zu sein, so wie es hier vor diesem Turnier war, dass es 4 Spielerinnen war. Elena Rybakina traf, eins müssen wir noch gerade sagen, der Aufschwung von Elena Rybakina war geradezu auffällig parallel mit der Aufhebung der Sperre von Stefan Uwukow.
Der auch immer noch da sitzt, von allem, was man mitbekommt. Wie soll ich das jetzt sagen? Hat er vielleicht zu einer gewissen Reflexion angesetzt und zumindest in der Öffentlichkeit bekommt man das nicht mehr mit, dass er so, wenn man es gut mit ihm meint, intensiv ist, wenn man es nicht so gut mit ihm meint, etwas grenzenlos unterwegs ist. Und man kann sich wirklich für die beiden, die ja anscheinend auch immer noch zusammen sind, wünschen oder vor allem für Rybakina wünschen, dass er, weiß ich, eine Therapie gemacht hat und ein bisschen klarer und reflektierter auf das Ganze schaut und vielleicht auch eben nicht alles teilt, was in ihm drin ist. Und die beiden, das kann man vom Sportlichen her sagen, sind eine Top-Zusammenarbeit. Sie hatte ja auch wirklich Schwung in ihrer Karriere verloren. Das kann man nicht anders sagen nach ihrem Wimbledon-Titel damals. Hatte lange Verletzungen, hatte mit Covid immer wieder zu kämpfen und hat dann ihre Karriere nicht nochmal neu aufgebaut, weil sie ihren Stil nicht geändert hat. Hat aber wirklich nochmal lange Anlauf genommen und hat den dann jetzt eben in diesem Marathon über die letzten 12 Monate zum Tennisthron geführt.
Elena Rybakina traf heute im ersten Viertelfinale auf Jin Wenjiang. Und Jin Wenjiang, über die haben wir jetzt auch ein paar Mal gesprochen, während dieser anderthalb Wochen durch die Quali durchgegangen, vor dem Turnier mit allerlei Selbstzweifeln, hat allerdings während dieses Turnier gespielt, als hätte sie gerade erst vor 3 Wochen Olympia gewonnen. Mit einer Art und Weise und einer Selbstverständlichkeit und mit einer Konsequenz, die ihresgleichen suchte. Jin Wenjiang hatte heute im ersten Satz eine ähnliche Konsequenz wieder und Rybakina hatte große Probleme, dagegen anzukämpfen. Was mich beeindruckt hat, auch während des ersten und des dritten Satzes, der zweite ist relativ leicht weggegangen für Zhang, aber der erste und der dritte Satz, was Zhang mit ihrer Vorhand für eine Power entwickeln kann, mit wie sie die, ich muss es nochmal sagen, die Heavy Vorhand spielt, mit so viel Topspin, die klatschen 50 Zentimeter vor der Grundlinie auf, bekommen dann enorme Höhe und die Gegnerinnen haben unglaublich Probleme, diese Rückhand dann meistens zurückzubekommen. Im ersten Satz war das fast perfekter Satz von Zhang.
Ja, ich glaube, heavy kann man vielleicht im Fall sogar als wuchtig übersetzen, weil es ein physisches Element hat. Ja. Ne? Mhm. Und wenn man auch nochmal ganz kurz aufs ganze Match schaut, dann haben beide Probleme mit ihrer Quote gehabt. Die eine kriegt 48, die andere 55% rein, aber beide gewinnen 80% hinter dem Aufschlag. Und oder 80% der Punkte hinter dem ersten Aufschlag. Und als Zhang oben in der Weltspitze war, war das ja ihr Mittel. Diese Mischung aus extrem starkem ersten Aufschlag, Klammer auf, aber schwacher Quote, Klammer zu, und eben dieser Vorhand, mit der sie in der Lage waren, den ganzen Court zu beherrschen. Und das hat man auf jeden Fall in diesem Turnier wieder gesehen, dass das noch in ihrem Repertoire vorhanden ist. Und also die Sätze 1 und 3 waren sehr eng. Und im dritten war es dann Zhang, die in wenigen Momenten die Nerven gezeigt hat. Im ersten muss man sagen, der ist ja jetzt ja auch nicht super straight an sie gegangen, hat sie es eben geschafft, diese Momente für sich zu entscheiden. Und die Frage war ja auch vor der Partie, ich meine, für Rybakina stand extrem viel auf dem Spiel und zwar jetzt ja auch nicht so, dass es super klar war, dass sie noch in den nächsten Wochen die Nummer 1 würde eintüten können. Also sie musste die Partie eigentlich gewinnen. Und es wäre auch möglich gewesen, dass Rybakina da einknickt. Und das wusste Zhang sicherlich. Aber da diesen Anlauf zu nehmen, diesen sehr guten ersten Satz zu spielen, sich in diese Position zu bringen, das unterstreicht halt nochmal die Leistung hier im ganzen Turnier.
Aber eins müssen wir doch nochmal sagen, dass Jin Wenjiangs erster Aufschlag, sie ist die weibliche Jan-Lennard Struff. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Jin Wenjiang hat durchschnittlich, also über die letzten 52 Wochen, hat sie eine durchschnittliche Aufschlagsquote von 56%. Damit ist sie in die Top 50, also der von den 50 also von der Weltrangliste 1 bis 50, wo sie momentan nach der Woche wieder reinkommt, fast reinkommt, aber wäre sie die 48. Nur Samsonova und Batunkova wären schlechter, was die durchschnittliche Anzahl der ersten Aufschläge drin sind. Wenn die 65% aufschlagen würde, ja, dann würde sie, dann würde sie um die ganz großen Turniersiege mitspielen.
Ja, es erinnert mich noch an jemand neben Struff, und zwar eine andere Person, die berühmt für diese, ich sag mal, Schwankungen im ersten Aufschlag war. Und das ist Ons Jabeur, die häufig auch irgendwas zwischen 35% und 50% erste Aufschläge drin hatte. Hatte aber einen extrem gefährlichen Aufschlag flach durch die Mitte. Und das war ja auch der Grund, warum sie 2 Wimbledon-Finals erreicht hat. Also klar war das ihr schönes, variables Spiel, aber der Aufschlag war halt die Grundlage. Es gab allerdings relativ viele Tage, wo die Quote sauschlecht war. Und dann ist es halt ein Problem. Das war jetzt heute nicht unbedingt ein massiver Störfaktor für Zhang, wenn dann eher im dritten Satz. Aber es ist schon erstaunlich, wie sich sowas natürlich durch eine Karriere zieht. Und das sind ja auch Sachen, an denen man arbeiten kann. Also sie könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, ich nehme 10% raus aus dem Aufschlag und habe vielleicht eine Quote von 60%. Aber ich bin mir sicher, das hat ihr irgendein Statistiker oder Statistikerin auch schon ausgerechnet, dass was sie tut, auf jeden Fall die richtige Lösung ist.
Ja, auf jeden Fall ist es bemerkenswert. Der zweite Satz ging sehr, sehr schnell an Rybakina. Ich hatte das Gefühl, dass Zhang nach dem zweiten Break das sowieso hat laufen lassen, diesen Satz. Sind nicht viele Höhepunkte dabei gewesen. Was mir aufgefallen ist, dass Rybakina wirklich ihre Rückhand-Longline super einsetzen konnte und sie zwischendurch auf Winner gegangen ist mit sehr viel Selbstvertrauen. Der dritte Satz war dann der entscheidende Satz, der dann Rybakina über die Hürde gebracht hat. Es ging am Ende 6-4 aus, aber dieser dritte Satz war unglaublich spannend, weil wir haben dann bis zum 4-4 kein Break erlebt. Beim Stand von 4-3 hatte Zhang noch einen Breakball, den konnte Rybakina abwehren. Und da war sie wirklich nicht weit davon entfernt, Zhang diesen Breakball zu schaffen. Da hat sie aber vielleicht zu wenig Risiko genommen. Da hat sie darauf gewartet, dass dann Rybakina den Fehler machte. Hat sie nicht gemacht. Und dann bei 4-4 gab es das Break mit dem vierten Breakball konnte Rybakina das Break schaffen und dann ausservieren dann auch. Aber diese Phase von, ich sag mal, von 3-2 bis 5-4, die war enorm spannend.
Ja, und wir müssen natürlich dann sagen, auch wie das Break gefallen ist, durch einen Doppelfehler. Das ist natürlich bitter, weil sie ist eigentlich keine Spielerin, die extrem viele Doppelfehler spielt, aber da ist es dann passiert und du hast schon den vierten Breakball angesprochen. Das ist vielleicht die entscheidende Zahl im dritten Satz. Zhang hat genau einen, Rybakina hat fünf. Und das spricht natürlich dafür, dass sie über den Satz gefährlicher war, dass sie über den Satz mehr Druck hat ausüben können und dass es dann auch okay ist, dass sie den für sich entscheidet. Und trotzdem war es natürlich ein Satz, der weitestgehend auf Augenhöhe stattgefunden hat. Und die Vorhand eben von Rybakina ist extrem beeindruckend und von Zhang ist extrem beeindruckend und wahrscheinlich übers Match gesehen hat sie auch die meisten Vorhandduelle gewonnen gegen Rybakina, wenn es jetzt reine Vorhand gegen Vorhand war. Aber in den entscheidenden Momenten war Rybakina da und das ist halt keine Selbstverständlichkeit, auch wenn sie es durch ihre, ich sag mal, in sich ruhende Art, wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, wie sie die Nummer 1 gefeiert hat, wenn das jetzt durch ihre in sich ruhende Art nicht selbstverständlich aussieht, aber diese Bierruhe da mitzubringen, dann genau in dem Moment zuzuschlagen, in einem Match, vielleicht dem wichtigsten ihrer Karriere oder zumindest zweit- oder drittwichtigsten hinter ihren Grand Slam-Finals, das ist, was sie ausgezeichnet hat in den letzten 12 Monaten und wo es dann Zhang natürlich noch ein bisschen gefehlt hat, weil die schon etwas länger nicht mehr in der Situation war.
Sie hat die Nummer 1 der Weltrangliste mit einer geballten Faust gefeiert. Und Andrea Petkovic hat das Interview hinterher gemacht. Und Andrea Petkovic hat inzwischen wirklich ein Talent zu interviewen und bekommt dann auch Emotionales aus Spielerinnen raus. Bei Rybakina ist sie gerade nicht gebissen. Da sagte sie nur, es war ein toughes Match und ich war ein bisschen nervös und bin jetzt froh, im Halbfinale zu stehen. Und dann hat sie hinterher in der Pressekonferenz gesagt, dass die 1 auch nur eine Zahl ist.
Man fragt sich, ob sie das privat anders feiert, anders damit umgeht.
Glaube ich nicht.
Nee, meinst du? Glaube ich nicht. Ach, ich würde es ihr wünschen. Ich glaube, sie hatte ja eine Schwester. Vielleicht hat die ein bisschen mehr Emotionen und kann sie mitreißen. Ich weiß es nicht. Muss ja auch nicht sein. Muss ja auch nicht jeder überbordend feiern. Aber ich glaube, selbst wenn sie im Halbfinale ausscheidet, es ist enorm beeindruckend, das zu schaffen. Und ich hoffe, das kann sie für sich wertschätzen.
Wir haben seit 1972 oder 73 die Weltrangliste und sie ist die 30. Spielerin.
Sie ist die 30. Naja, sie dürfte die vierte in diesem Jahrzehnt sein, ne? Und wir sind zwei Drittel durchs Jahrzehnt bald durch.
Barty, Sabalenka,
Świątek und sie.
Świątek und sie, ja. Also, das ist einfach eine Lebensleistung, die sie da vollbracht hat. Eine Spielerin, die auch gerne die Nummer 1 werden wollen würde, ist Coco Gauff. Die hat heute ihr Match gegen Mira Andreeva mit 2-6, 7-6 und 6-2 gewonnen. Und es war kein gutes Match, das können wir so sagen. Aber wir haben eben schon vor dem Podcast darüber gesprochen und du hast ein ganz schönes Bild dafür gefunden. Die beiden spiegeln sich.
Ja, in relativ vielen Sachen. Und wir können auch sagen, das sind die Matches, die man von Gauff in einem Jahr wahrscheinlich im Dutzend zu sehen bekommt. Matches, in denen sie nicht unbedingt besser ist, in denen sie sich aber durchbeißt. Ja. Und hier im Matchup gegen Andreeva trifft sie halt auf eine Spielerin, die leicht jünger ist als sie, die sehr ähnliche Stärken hat wie sie, auch wenn die wenn die Schläge dann am Ende leicht anders aussehen, ist die Struktur und der Aufbau des Spiels halt ziemlich ähnlich. Beide haben diesen starken ersten Aufschlag, der aber von der Quote abhängig ist. Wir können gleich auch noch über die ganzen Doppelfehler reden, die passiert sind. Beide lieben ihre Rückhand, vor allem Cross, aber können die auch früh nehmen und die Linie entlang gehen. Und beide haben eine Vorhand, die Grand Slam-Sieger herbeiführen kann, die aber auch unglaublich wackeln kann. Und das ist passiert. Und für mich bezeichnend war ein Ballwechsel, er müsste bei 4-3 im Tiebreak des zweiten Satzes gewesen sein.
Dieser Mammutballwechsel mit 30 Mal Cross-Court vorher.
Ja, und dann genau der. Und am Ende hat sich Goff daraus befreit und hat dann aber im Matchball, den sie abgewehrt hat bei 6-5, lieber die Variante gewählt, wo sie irgendwann reingekommen ist mit der Rückhand und sich mit jedem Schlag einen Zentimeter vorgearbeitet hat. Auch das war nicht super schön anzuschauen. Aber, und das dürfen wir nicht vergessen, es sind beides vielleicht nicht unbedingt die Spieler oder die Spielerin für Tennis-Ästheten, aber ich glaube, es sind zwei Spielerinnen, die Massen ganz schön mitnehmen. Häufig zeigen sie Emotionen, sie arbeiten, sie sind wahrscheinlich in ihrem Spiel näher dran als die allermeisten. Es sieht von mir aus nicht aus wie bei Roger Federer und auch nicht bei Elena Rybakina. Aber es ist natürlich genau, warum Sport von vielen Leuten geschätzt wird, weil da Leute ihren Schweinehund aber 20 Mal überwinden müssen in so einem Match. Und Goff kann das halt 21 Mal. Das unterscheidet sie von eigentlich allen anderen im Tennis.
Und ich habe es heute beim Kommentar auch noch gehört, sie hat sich geweigert zu verlieren. Das fand ich eigentlich ein ganz schönes Bild.
Ist es ja auch.
Fand ich ein ganz schönes Bild, weil es kann nicht immer alles klappen. Man kann auch in manchen Matches wirklich eine gruselige Form haben. Und der erste Satz von Coco Gauff war zugegebenermaßen gruselig. Sie hat viele Doppelfehler geschlagen. Sie war mit ihrem Match überhaupt nicht beieinander. Sie hat viele Fehler gemacht. Aber was sie niemals aufgibt und was ihr niemals genommen werden kann, ist ihre Kampfkraft und ihr Kampfgeist. Und sie beißt sich da rein. Sie ist enttäuscht, sie ist sauer ob des eigenen Spiels, aber sie geht wieder auf den nächsten Punkt drauf. Und das ist etwas. Und das ist eine nicht zu unterschätzende Qualität einer Spielerin, eines Spielers, wenn man sich weigert aufzugeben und sonst immer wieder an diesen Sieg glaubt. Und das hat Gauff heute beneidenswert gut gemacht.
Also mir fallen über die letzten anderthalb Jahrzehnte auf dem Level eigentlich nur Rafael Nadal noch als einzige Person ein, die das in einem ähnlichen Maße konnte. Weil das ist ja wirklich ein Mund abputzen, weitermachen. Und das war heute einfach für lange Zeit eine schwache Leistung von Goff. Ich glaube, nach 6 Spielen stand eine Quote von 38% und ein Wackelaufschlag, Probleme bei der Vorhand. Andreeva hat das klug gemacht im ersten Satz, hat das Tempo relativ niedrig gehalten, hat aber gut verteilt, sodass Goff selber Tempo machen musste, dabei aber immer wieder Fehler passiert sind. Im zweiten hat sich Goff dann früh reingebissen, hatte das Break immer mal wieder abgeben müssen, aber trotzdem die Chance gehabt, auf den Satz aufzuschlagen. Andreeva ist zurückgekommen, Andreeva wirkte in den nächsten beiden Spielen wie die bessere Spielerin, Andreeva hatte einen Vorsprung im Tiebreak, dann hatte Goff einen, gibt ihm wieder her, Andreeva hat 2 Matchbälle, den einen haben wir gerade schon.
Ja?
Hatte ich auch gedacht. Es sind 2. Dieser ganz lange Ballwechsel und dann nochmal einen Aufschlag von Andreeva, wo ihr Goff den Return vor die Füße setzt. Ich hoffe, ich habe es mir extra nochmal angeguckt, weil ich meine.
Doch, du hast recht, 7-6 führte sie. Ja, du hast recht.
Und das war vielleicht der Fehler, den Andreeva gemacht hat. Dass sie da stand sie ein bisschen schlecht zum Ball. Aber trotzdem, Goff, die über das Match nicht so gut retourniert hat wie sonst. Und sie ist wahrscheinlich durch die Schwäche, also vergleichbare Schwäche von Świątek im Moment die beste Return-Spielerin der Welt. Und es war kein guter Return-Tag. Und trotzdem, als es drauf ankommt, sitzt ein Return ziemlich genau vor den Füßen von Andreeva. Und im dritten läuft sie dann davon, weil Andreeva dann auch ein bisschen die Richtung verloren hat. Aber sie gewinnt diesen zweiten Satz trotz 9 Doppelfehlern, trotz großer Schwächen bei der Vorhand, trotz dessen, dass sie wirklich weich geklopft wurde von Andreeva. Irgendwie kommt sie durch und das ist, was ihre Karriere auszeichnet.
Und da hat Mira Andreeva heute dann Anschauungsunterricht bekommen, weil wenn wir sagen, die beiden haben ein ähnliches Spiel, hat Goff im zweiten Satz nie den Kopf hängen lassen und im dritten Satz, als das erste Break kam, hat Mira Andreeva den Kopf, hängen lassen und da ist ihr das Match dann entglitten und da hat dann Goff am Ende dieses Match gewonnen. Das, wie gesagt, auf eine atemberaubende Art und Weise, wie sie sich da rauskämpft und das ist, wie gesagt, es war kein gutes Match, da müssen wir nicht drüber streiten, das ist jetzt, ich muss es jetzt auch nicht verkaufen, es muss aber niemand persönlich beleidigt sein, weil die beiden nicht ihr Top-Level abgerufen haben, es ist einfach so. Und dann aber zu sagen, okay, ich habe heute nicht mein 100%-Spiel, ich habe es heute nicht, sie hat nicht lamentiert, sie hat zwischendurch, hat sie genervt geguckt, natürlich, und vielleicht hat sich auch Gavin McMillan, ihr Aufschlagguru, hat sich da vielleicht auch so ein bisschen in Sitz verkrochen, weil er gedacht hat, oh Gott, jetzt geht das wieder schief, weil 13 Doppelfehler haben wir im zweiten Satz gesehen, 9 von Goff, 4 von Andreeva. Sie weigert sich zu verlieren und das ist für mich die allerstärkste Eigenschaft, die sie da hat. Und dieser Ballwechsel da mit 30 Mal Crosscourt Vorhand, der war wirklich bezeichnend dann auch.
Ja, und eigentlich kann man sagen, Andreeva hat das die ersten beiden Sätze gut gemacht. Sie hat nie richtig rumgebrüllt, sie hat nie die Nerven verloren. Das haben wir alle schon anders gesehen. In den letzten Jahren wahrscheinlich das berühmteste dieser Matches gegen Louis Boisson, damals bei den French Open. Und sie hat die Nerven behalten. Trotzdem, als sie das erste Mal wirklich in Rückstand geraten ist in diesem Match, da ist sie dann diejenige, die ihn nicht mehr drauflegen können. Und Goff hat das Tempo dann halten können. Und wir haben jetzt ja ein bisschen die interessante Situation. Wir beide hatten wahrscheinlich wie fast die ganze Tenniswelt das Finale getippt zwischen Pegula und Goff. Und das waren auch die formstärksten Spielerinnen. Und jetzt stehen mit den formstärksten Spielerinnen, die hier auf einmal im Viertelfinale Schwächen gezeigt haben, die Nummer 1 und 2 der Weltrangliste im Halbfinale. Und beide haben auf einmal wieder an Form gewonnen im Viertelfinale. Also sehr interessante Situation. Ich kann mir immer noch jede der vier als Siegerin vorstellen. Trotzdem ist es etwas wahrscheinlicher geworden, dass wir ein Rybakina gegen Sabalenka Halbfinale hier erleben werden. Finale erleben werden.
Letzte Nacht hat Jessica Pegula auch noch gewonnen gegen Emma Navarro mit 3-6, 6-4, 6-3 im Billionaires Bash, so haben wir es genannt.
Ja.
Pegula, auch sie nicht mit der allerbesten Form. Navarro hat wirklich gut gespielt und Pegula hat sich da auch dann durchgebissen. Auch sie hat eine ähnliche Fähigkeit, sich in Matches reinzubeißen, die nicht zu 100% in ihre Richtung verlaufen. Sie spielt jetzt dann gegen Arina Sabalenka und Goff gegen Rybakina. Und ich habe es gesagt, das erste Mal seit über 50 Jahren, 1975 bei den US Open, standen Chris Evert, Martina Navratilova, Yvonne Goolagong-Cawley und Virginia Wade im Halbfinale. Und dann stritten dann Chris Evert und Yvonne Cawley, Goolagong-Cawley, die das Finale und Chris Evert gewann in 3 Sätzen. Und das letzte Mal überhaupt bei einem Grand Slam, 2009 in Wimbledon. Jetzt darfst du die Namen raten.
Bei Damen oder Herren?
Damen.
Boah, damals erkannt. Also Serena und Venus wahrscheinlich. 2009 Jankovic und Ivanovic?
Nee, Dinara Safina und Elena Dementjeva.
Ah, okay. Und das war ein sehr enges Halbfinale zwischen Dementjeva und Serena,
genau. Wenn ich mich 8-6 richtig erinnere. 8-6 für Serena. Und Venus hat 6-1, 6-0 gegen Dinara Safina gewonnen. Denn Dinara Safina, damals wurde sie immer als die schlechteste Nummer 1 der Weltrangliste bezeichnet.
She won Rome and Madrid. Man gucke das Zitat nach. Irgendwie so ging es, ich krieg's aber nicht mehr ganz hin.
Ja. Auf jeden Fall steht das Halbfinale fest der Frauen, das morgen Nacht dann stattfinden wird. Und wir werden dann am Freitagvormittag den Podcast aufnehmen und dann, wie gesagt, Freitag zur Mittagszeit dürftet ihr den Podcast in eurem Podcatcher haben. Wir müssen über ein Match sprechen, das heute Morgen um 9.30 Uhr beendet worden ist. Das ist nämlich zwischen Ben Shelton und Carlos Alcaraz. Ben Shelton hat dieses Match gewonnen, steht im Halbfinale, hat gewonnen mit 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 und 7-6. 4,5 Stunden, wie wir es in diesem Jahr bei den Herren sehr, sehr häufig erlebt haben. Aber was wir nicht erlebt haben, ist eine Carlos Alcaraz-Niederlage bis heute Morgen. Ben Shelton hat vielleicht den größten Sieg seiner Karriere eingefahren. Wahrscheinlich schon den größten Sieg seiner Karriere. Und er hat gegen einen Carlos Alcaraz gewonnen, der hinterher gesagt hat, das Wichtigste ist, dass ich fit bin, dass ich da mitspielen konnte, dass ich das Match durchstehen konnte, dass alles wieder heile ist. Im dritten Satz sei er ein bisschen müde geworden, aber im vierten konnte er sich dann wieder pushen. die Bilder, wie Carlos Alcaraz vom Platz gegangen ist, und dann fängt die Kamera ja ein, wenn die Leute durch die Katakomben gehen, die Verlierer, wie ein grinsender Carlos Alcaraz Richtung Kabine gegangen ist, weil er ein Match verloren hat, das auf allerhöchstem Niveau geführt worden ist, das die Leute begeistert hat, und sehr, sehr viele Menschen sind bis 3.30 Uhr geblieben, Ortszeit. Das fand ich so, das hat mich so glücklich gemacht, dieses Bild. Und ich habe nur gedacht, bitte packt ihn in Watte, bitte lasst ihn nicht noch einmal verletzen. Das ist ein ganz, ganz besonderer Spieler. Und ich muss jetzt einmal gerade den Verlierer als erstes würdigen.
Na, er hat ja Gott sei Dank, ich glaube, nach der ersten Runde hier angekündigt, dass er das jetzt öfter machen würde. Monatelang Pause. Weil, ja, er ist sicher, das ist das Erstaunliche an ihm. Und da hat er ja was Federeskes. Ihm ist es ja selber bewusst, welch besonderer Spieler er ist. Aber er kann das in einer Selbstverständlichkeit rüberbringen, die jetzt nicht zu arrogant wirkt. Und ich glaube, das können wir auch schon sagen. Er ist der kompletteste Tennisspieler aller Zeiten. Ob er jetzt der Beste sein wird, das werden wir mal sehen. Ob er der erfolgreichste sein wird, werden wir auch mal sehen. Da wird noch viel passieren. Aber das Gesamtpaket ist extrem beeindruckend. Und eigentlich hatte er ja alles im Match letzte Nacht, außer der Matchhärte. Ich glaube, das hat man halt gemerkt. Shelton steht im Saft, hat durchgezogen über 4,5 Stunden. Da konnte Alcaraz nicht mitgehen. Und damit ist dann auch die Antwort da gewesen. Das hat am Ende gefehlt. Aber es fehlt dann wahrscheinlich beim nächsten Grand Slam-Turnier nicht mehr. Und es kann sein, dass Sinner am Ende die bessere Karriere haben wird. Aber ich denke, Alcaraz wird als, ja, wahrscheinlich Legende des Sports eingehen und ist vermutlich der beste neue Spielerin, die wir, seitdem wir diesen Podcast hier vor 12 Jahren oder so gelauncht haben, gesehen haben. Denn wir haben jetzt einige gesehen, die viele Grand Slams gewonnen haben, weiß ich, auch die Igas dieser Welt, aber er ist sicherlich der besonderste und wahrscheinlich auch der beste, den wir in der Zeit gesehen haben, der neu in die Szene gekommen ist.
Ich muss noch was erzählen von heute Morgen. Ein englischer Kollege, James Gray, der hatte geschrieben, komische Frisur, Bart, mitten in der Nacht sich übergeben. Carlos Alcaraz erinnert mich heute an mein 19-jähriges Ich, wo ich sehr lachen musste, weil Carlos Alcaraz musste sich zwischendurch auch mehrfach übergeben. Und das erinnerte dann an Novak Djokovic. Und da vielleicht ist da auch dann so ein ganz kleines bisschen die fehlende Matchhärte zu sehen. Es ist ein besonderes Match gewesen heute. Das können wir, glaube ich, dann auch sagen. Die beiden haben erst um 10:45 den Platz betreten dort. Und Ben Shelton hatte den ersten Satz, hätte er eigentlich gewinnen müssen. Und nach dem ersten Satz habe ich eigentlich gedacht, jetzt zieht das Carlos Alcaraz durch. Weil wenn er der Frontrunner ist, wenn er das Match nach vorne hin gestalten kann, wenn er in Führung ist, dann ist er schwer einzuholen. Aber Shelton war sich seiner Sache heute extrem sicher. Und er hat so einen Spieler noch nicht besiegt, vor allen Dingen nicht bei einem Grand Slam. Und Carlos Alcaraz hatte vorher bei Grand Slams noch nie gegen einen US-Amerikaner verloren. Shelton gewann die nächsten beiden Sätze mit 6:1 und 6:3. Mit relativ wenig Gegenwehr von Alcaraz. Wir haben zwischendurch einen Monsterballwechsel gesehen, der auch die sozialen Medien heute bestimmt hat. Aber nach 2:1 Sätzen habe ich gedacht, mit einem körperlich beanspruchten Carlos Alcaraz, das muss Ben Shelton jetzt durchbringen. Und da habe ich mich gefragt, wird er die Nervenstärke haben, dieses Ding jetzt durchzuziehen, weil er weiß, er ist sich ja auch der Tragweite dieses Matches bewusst, weil wenn er ins Halbfinale kommt, trifft er auf Francis Tiafoe, ein Amerikaner ist im Finale, es könnte der erste schwarze Sieger seit Arthur Ashe sein bei einem Grand Slam, der erste US-Amerikaner seit 2003, Andy Roddick. Ich glaube, er war sich der Tragweite dann auch bewusst, wie er das nervenstark durchgehalten hat nach 4,5 Stunden. Davor ziehe ich alle meine Hüte.
Ja, also ich muss sagen, ich habe es nicht live gesehen, obwohl es so früh war. Aber ich bin einer der Selbstständigen, der das Internet und seine E-Mails und alle anderen Sachen immer erst so gegen 12 Uhr aufmacht, um vorher noch ein paar Stunden Arbeit reinzubekommen. Und hat aber jetzt auch nicht damit gerechnet, dass ich es hätte sehen können. Also ich wusste das Ergebnis schon, als ich es dann gesehen habe. Aber was mir geblieben ist, war eine Aussage von Alcaraz hinterher. Ich glaube, er hat das Wort Beast benutzt. Und Beast ist ja so eine Intensität, so eine Gnadenlosigkeit, so ein Durchziehen. Und es gibt ja einen Grund, warum Shelton trotz dessen, dass sein Spiel nicht so komplett ist wie das der restlichen Weltspitze, ich glaube, das kann man so sagen, als ein möglicher Grand-Slam-Sieger seit, würde ich sagen, 2-3 Jahren getippt wird, weil man ihm exakt so eine Leistung zutraut. Mhm. Und deswegen war es aber dann auch enttäuschend, dass er in Paris und London, wo er die Chance hatte, wo sich dieses Draw jeweils für ihn geöffnet hat oder so aussah, nicht hat durchziehen können. Und dass er dann hier hinkommt und so ein Match spielt und ich denke, neben dem, was du beschrieben hast, war er sich auch bewusst, okay, ich treffe hier auf einen Alcaraz, der eben nicht 100% ist. Und das ist meine goldene Chance, um Alcaraz in einem Grand-Slam-Turnier zu besiegen. Und wir haben gesehen, wie sich zum Beispiel Tien vor 2 Tagen geärgert hat. Und klar, Zverev ist hier der große Favorit, aber Shelton und auch Tiafoe werden da jetzt nicht drauf gucken und denken, der ist unschlagbar, da steht Jannik Sinner, sondern die werden sich sagen, das ist die eine goldene Chance, die US Open zu gewinnen. Und da muss ich halt alles hinbekommen. Und dass Shelton eben diese Intensität in den ersten 4 Sätzen gehalten hat, beeindruckend, dass er sie dann im 5. hatte und dass er, und daran hat er es gewonnen, dass er am Ende um einiges weniger Unforced Errors gemacht hat. Wenn man sich den Tiebreak des 5. nochmal anguckt, Alcaraz passieren 3, 4 etwas leichte Fehler, Shelton macht eigentlich keinen einzigen leichten Fehler und das bei so einem Hoch...
Matchhärte und Müdigkeit.
Ja, und bei so einem Hochrisikospiel das hinzubekommen, beeindruckend.
Ja, beeindruckend, auf jeden Fall. Und dann mit 146 Meilen den Matchball mit dem Ass verwandeln. Und sich da dann auch so sicher zu sein, da haue ich jetzt mal richtig einen raus. Das ist mehr als beeindruckend. Und das ist eine Geschichte, die ich sehr respektiere. Ich bin sehr gespannt auf das Halbfinale gegen Francis Tiafoe. Ich glaube, dass das Shelton der Favorit sein wird. Aber das ist schon eine große Chance für beide. Tiafoe war schon mal im Halbfinale. Er ist auch noch auf der Suche nach diesem Finale. Für ihn gibt es vielleicht nicht mehr so schnell eine Chance. Bei Ben Shelton bin ich mir relativ sicher, dass sich da noch einige Chancen ergeben werden, gerade auf Rasen. Ich glaube, das könnte dann auch ein Match werden, was auch nicht so gut anzugucken sein wird.
Ja, wir haben es ja auch schon 2-mal hier gesehen. Und eins war so ein bisschen die Wachablösung ja auch von Tiafoe durch Shelton gewesen. Nachdem es so aussah, als wenn Tiafoe hier so der Spieler der US Open werden könnte. Und dann kam Shelton entlang und unter anderem bei seinem Halbfinallauf vor 3 Jahren oder so, hat er dann ja damals Tiafoe besiegt. Und sie haben ein relativ komplementäres Spiel. Also da würde ich auch eine durchaus hohe Qualität erwarten, aber ich würde auch viele Nerven erwarten. Und wird natürlich interessant, ob Tiafoe da wieder so rein startet wie gegen Mickelson. Wenn ihm das passiert, dann glaube ich, bringt Shelton das relativ locker nach Hause. Frage ist, hat Shelton jetzt körperlich darunter gelitten? Ich glaube eher nicht. Aber was ein Match. Huh? Das andere Halbfinale vor 2 Jahren gegen Fritz hat er damals im 5. Satz verloren. Passiert ihm das hier nochmal?
Wir werden sehen am Freitag. Es wird wahrscheinlich das erste Halbfinale sein, weil beiden anderen spielen halt jetzt erst heute. Allerdings haben wir in Wimbledon dann auch die umgekehrte Reihenfolge gesehen, deswegen bin ich nicht mal mehr sicher, ob wir vielleicht nicht sogar Shelton gegen Tiafoe in der Night Session erleben werden und Zverev oder Botik van der Sandsrulp gegen Khachanov oder Blocks. Wenn van der Sandsrulp gewinnt, bin ich mir sicher, dass der in der frühen Session spielen wird am Freitag.
Vor allem, wenn er gegen Blocks spielt, der sich dann irgendwie noch durchgeschleppt hat oder so.
Wir werden es sehen am Freitag. Was wird Alexander Zverev gedacht haben, als er heute Morgen aufgewacht ist und das Ergebnis nachgeschaut hat?
Ja, also realistischerweise der einzige Spieler, der ihn hier wirklich schlagen konnte, ist ausgeschieden. Gegen Tiafoe und Shelton hat er eine sehr gute Bilanz. Ich würde schon ein Aber reinschieben. Also ich rede ja die ganze Zeit so, als würde das Finale erreichen, habe ich auch gestern schon und habe es aber auch bei Alcaraz gedacht. Also warten wir jetzt mal ab, aber er wird an Van der Sandsrulp vorbeikommen. Khachanov wäre vielleicht eine Herausforderung im Halbfinale, aber da können wir dann am Freitag drüber reden. Ich glaube, die Bedingungen wären schon nochmal andere. Hier im Finale gegen einen US-Amerikaner zu spielen, egal wie gut das Matchup ihm liegt, wie sehr er da im Head-to-Head vorliegt, ich glaube, das wäre eine Situation, die ihn nervlich extrem herausfordern würde. Mhm. Und von daher, also da bin ich mir relativ sicher, es würde so oder so eine knappe Sache werden, weil das Publikum, egal wer jetzt von den Amerikanern ins Finale kommt, wird angezündet sein und zu 98% hinter Tiafoe und oder Shelton stehen.
Davon ist auszugehen. Ich möchte übrigens noch einmal einen Satz loswerden. Ich habe gestern Abend gesagt, dass man dieses Match von Mickelson und Tiafoe schnell vergessen wird. Wir haben, weil wir eiskalte Klötze sind, sofort nach dem Matchball abgeschaltet und den Rest der Aufnahme gemacht, weil es schon 1:15 war, haben aber nicht gesehen, wie Alex Mickelson auf der Schulter von Francis Tiafoe geweint hat. Und er wird es nicht so schnell vergessen. Auch Francis Tiafoe wird es nicht so schnell vergessen. Das war eine ganz, ganz tolle Reaktion von Tiafoe. Und das war sehr herzlich, wie die beiden miteinander umgegangen sind.
Ja, hat mich da auch geärgert, dass wir nicht noch die 3 Minuten abgewartet haben. Aber wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Und es war auch erstaunlich, wie Tiafoe das gemerkt hat. Er setzt ja zum Jubel an, also so ein klassischer Tiafoe-Jubel, jetzt fliegt das Trikot und was weiß ich. Sieht's aus dem Augenwinkel, läuft sofort hin, gibt ihm die Schulter, ist, glaube ich, dann wirklich sehr aufmerksam und nett zu ihm. Feiert danach auch noch. Ist nicht so, dass er dann irgendwie beschämt das sein lässt, sondern als der richtige Moment da ist, feiert er noch. Aber das, ist schon eine Empathiefähigkeit, die jetzt nicht allen Sportlern und Sportlerinnen im selben Maße gegeben ist. Und ich glaube, gibt ja schon Grund, wo er trotz seiner manchmal vorhandenen Großmäuligkeit, ich glaube, sehr geschätzt wird von den anderen Spielern.
Kevin Hart hat übrigens bis zum letzten Ballwechsel durchgehalten. Und Seal auch. Das fand ich ziemlich cool, dass auch die Promis bis 3.30 Uhr dann da geblieben sind, gestern Abend und heute Morgen. Also auch die haben, ich musste bei Francis Tiafoe gerade an Kevin Hart denken, deswegen habe ich das dann noch gebracht. Und Großmäuligkeit und Empathiefähigkeit. Jedenfalls war das ein schöner Moment. Und wie gesagt, wir sind zwei eiskalte Klötze und haben dann sofort den Stream abgeschaltet, nachdem der Matchball verwandelt war. Morgen oder heute Nacht gibt es das zweite Viertelfinale von Alexander Zverev gegen Botik van der Sandstrup. Jetzt läuft gerade das Match von Karen Khachanov gegen Alexander Bloks. Das kriegen wir leider in diesem Podcast nicht unter. Darum müssen wir am Freitagmorgen sprechen. Khachanov hat den ersten Satz mit 6:2 gewonnen. Es gab schon wieder Medical Timeout für Alexander Bloks. Dieses Mal wegen einer Blase am Fuß. Es ist, er schleppt sich durch dieses Turnier. Aber bislang erfolgreich. Also darüber werden wir dann am Freitagmorgen sprechen, zusammen mit den beiden Halbfinals der Frauen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.